Manche Christen sprechen begeistert vom Genuss Christi, andere ringen damit, überhaupt Freude am Glauben zu empfinden. Zwischen diesen beiden Erfahrungen liegt oft ein unsichtbarer Unterschied, woher wir geistlich kommen, zu welcher Familie wir gehören und in welcher Gemeinschaft wir leben. Die schlichte Begebenheit um fünf Frauen in der Wüste macht deutlich, wie ernst Gott unsere Zugehörigkeit, unsere inneren Wünsche und unsere Stellung im Haus Gottes nimmt und wie sehr er möchte, dass keiner leer ausgeht, wenn es um die bleibende Freude an Christus geht. Geistliche Herkunft, aus welcher Familie kommt mein Leben? Die Zählung Israels in der Wüste folgt einer leisen, aber deutlichen Spur, nimmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf, von 20 Jahren an und darüber, nach ihren Vaterhäusern, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel. Gezählt wird nicht bloß nach Köpfen, sondern nach Häusern. Wer zu keinem Haus gehört, erscheint in dieser Auflistung nicht, auch wenn er doch Teil des Volkes ist. Im Hintergrund steht ein geistliches Muster, Leben ist nie namenlos und nie abstrakt. Es hat eine Herkunft, eine Linie, eine Geschichte. Und Gott würdigt diese Linien, wenn er sein Volk zum Kampf ordnet. Der Heeresschlachtplan beginnt in den Vaterhäusern. Das Leben hat eine Quelle, und wir empfangen es auf bestimmte Weise über einen bestimmten Kanal. Wie wir das göttliche Leben empfangen, ist von großer Bedeutung. Als Gläubige in Christus haben wir alle dieses göttliche Leben empfangen, dennoch unterscheiden sich die Mittel bzw. die Kanäle, durch die es zu uns kommt. Das Empfangen des göttlichen Lebens steht in engem Zusammenhang mit unserer geistlichen Familie. Nach dem Typus in 4. Mose, der sowohl die Quelle des Lebens als auch die Art des Empfangens behandelt, hängt es von unserer Familie ab, wer wir sind und wer wir sein werden. Auf die Gemeinde im Neuen Bund übertragen, wird dieses Muster zu einem Spiegel. Gott ruft nicht einzelne Religionskonsumenten zusammen, sondern baut ein Haus. Paulus erinnert Timotheus daran, dass er weiß, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Wer an Christus glaubt, empfängt wirklich das göttliche Leben, und doch bleibt die Frage nach der geistlichen Herkunft, aus welchem Haus ist dieses Leben zu mir gekommen, in welcher Familie ist es genährt worden, in welcher Hausgemeinschaft wächst es weiter. In dieser Familie werden geistliche Väter und Mütter, Brüder und Schwestern zu Kanälen, durch die Christus sich mitteilt. Gerade im geistlichen Kampf zeigt sich, wie sehr wir von dieser Zugehörigkeit leben. Ein isolierter Gläubiger mag aufrichtig sein, doch seine Stellung bleibt angreifbar, seine Wahrnehmung einseitig, sein Zeugnis fragil. Wer hingegen in das Haus Gottes eingefügt ist, lernt Christus nicht nur aus Büchern kennen, sondern in den Geschichten anderer, in geteilten Kämpfen, in gemeinsamer Anbetung. Dort formt der Herr ein Bewusstsein, das größer ist als das eigene Leben, ich bin nicht nur ein Kämpfer, ich bin Teil eines Hauses, das Gott selbst gehört. Diese Gewissheit macht still und mutig zugleich. Es ist heilsam, die eigene Glaubensgeschichte einmal von ihrer Familienseite zu betrachten, welche geistlichen Häuser haben mich geprägt. Welche Linien des Lebens haben mich erreicht und getragen? Manches Licht, manche Korrektur, manche Tröstung klingen bis heute nach, weil sie durch Menschen kamen, die selbst in diesem Haus verwurzelt waren. So entsteht Dankbarkeit, nicht für perfekte Gemeinden, sondern für die Treue Gottes, der uns nicht vereinzelt hält, sondern uns in sein eigenes Haus versetzt. Und in dieser Geborgenheit reift ein stiller Mut zum Kampf, ich stehe nicht allein in der Wüste, ich gehöre zu einem Volk, das der Herr führt. Nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf, von 20 Jahren an und darüber, nach ihren Vaterhäusern, jeden, der mit dem Herr auszieht in Israel. Falls ich mich aber verzögere, schreibe ich, damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Wer seine geistliche Herkunft als Teil von Gottes Haus erkennt, gewinnt eine tiefere Standfestigkeit im Kampf, der Blick verschiebt sich weg von der nackten Frage, schaffe ich es, hin zu der Gewissheit, der lebendige Gott trägt sein Haus, und ich kämpfe als Glied dieser Familie. In dieser Haltung werden Ermahnungen weniger hart, Korrekturen weniger bedrohlich, Gemeinschaft weniger lästig. Wir dürfen unser Leben zunehmend als hineingestellt in ein Haus verstehen, in dem Christus das Zentrum ist und in dem jedes Glied zum Kanal seiner Fülle wird. Aus dieser Zugehörigkeit erwächst eine sanfte, aber beständige Entschlossenheit, mein Weg mit dem Herrn ist kein Soloprojekt, sondern Teil einer Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt. Schwach und doch begehrend, die Töchter Zelophehads als Vorbild. Mitten in den nüchternen Listen von 4. Mose treten unerwartet 5 Namen hervor, und dies waren die Namen seiner Töchter, Machla, Noa und Hogla und Milka und Tirza. 5 Frauen, ohne Bruder, ohne sichtbare Stütze, treten nach vorn. Sie stellen sich vor Mose, vor Eliasar, vor die Fürsten und die ganze Gemeinde und tragen eine Bitte vor, die größer ist als sie selbst. Der Name ihres Vaters soll im Volk Gottes nicht ausgelöscht werden, sein Anteil am Land darf nicht verloren gehen. Nach den Maßstäben ihrer Zeit waren sie schwach, marginal, leicht zu überhören. Doch sie erscheinen in der Geschichte Gottes, weil sie etwas begehren, das Gott selbst am Herzen liegt. Die Bitte in 27 Stunden und 4 Minuten wurde von 5 Frauen vorgebracht. Diese Frauen stehen für die Schwächeren. In den Augen Gottes sind wir alle Frauen. Das bedeutet, dass wir in uns selbst alle zu den Schwächeren gehören, ja zu den Schwächsten. Nur Christus ist der Starke. Geistlich betrachtet gibt es im ganzen Universum nur einen Mann, Gott, der in Christus verkörpert ist. Ihre Bitte ist zugleich nüchtern und tief, gib uns einen Grundbesitz inmitten der Brüder unseres Vaters. Da ist kein Aufruhr, keine Rebellion, sondern ein klares Empfinden für die Würde des Erbes im Volk Gottes. Typologisch geht es nicht um ein Stück Ackerfläche, sondern um den Anteil am guten Land, ein Bild für Christus als unsere Fülle. Dass der Herr antwortet, die Töchter Zelophehads reden recht, ist mehr als eine juristische Bestätigung. Gott bekennt sich zu einem Herzen, das seine Gnade nicht preisgibt, auch wenn es sich klein und schwach weiß. Vor ihm sind wir alle solche Töchter, von uns her fragil, abhängig, leicht erschüttert und doch fähig, begehrend vor ihm zu treten. Im geistlichen Kampf liegt eine große Entlastung in dieser Perspektive. Gott sucht nicht die Starken, die sich selbst genügen, sondern Menschen, die ihre Schwachheit kennen und gerade darum seinen Reichtum ergreifen. Die Töchter Zelophehads nutzen ihre geringe gesellschaftliche Stellung nicht als Ausrede, um sich zurückzuziehen. Sie nehmen sie wahr, sie verschweigen sie nicht und gehen genauso, als die Schwächeren, an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Was sie antreibt, ist nicht gekränkter Stolz, sondern die Sorge um das Erbe. In ihrem Rufen klingt bereits eine Wahrheit des Evangeliums an, unsere Schwachheit disqualifiziert uns nicht, das Erbe zu begehren, sie macht uns offen dafür. Wer sich in diesen 5 Frauen wiederfindet, entdeckt eine leise, aber starke Ermutigung. Viele Erfahrungen im Glaubensleben fühlen sich an wie ein Stehen vor einer übermächtigen Versammlung, innere Anklagen, äußere Umstände, das eigene Versagen. Die Geschichte der Töchter Zelophehads legt ein anderes Fundament, entscheidend ist nicht, wie stark du bist, sondern wie kostbar dir Gottes Erbe ist. Wo das Verlangen nach Christus als deinem Anteil wach ist, wird Gott selbst sagen, dass dieses Redenrecht ist. Aus dieser Zusage wächst ein Mut, der nicht laut, aber tragfähig ist, mit leeren Händen, aber mit einem wachen Herzen vor Gott zu stehen und zu sagen, lass dein Erbe in meinem Leben nicht verloren gehen. Und es traten heran die Töchter des Zelophehad, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Maschirs, des Sohnes Manasses, von den Zippen Manasses, des Sohnes Josefs. Und dies waren die Namen seiner Töchter, Machla, Noa und Hogla und Milka und Tirza. Warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Sippe, weil er keinen Sohn hat? Gib uns einen Grundbesitz inmitten der Brüder unseres Vaters. Die 5 Töchter Zelophehads erinnern daran, dass geistlicher Kampf nicht zuerst in äußerer Schlagkraft besteht, sondern im inneren Festhalten am Erbe. Wer seine Schwachheit nicht beschönigt, sondern mit ihr vor Gott tritt, öffnet Raum, in dem der Herr selbst seine Zusage wiederholt, das Begehren nach Christus ist in seinen Augen recht. So dürfen wir unsere Geschichte, unsere Begrenzungen, unsere Brüche nicht als Endpunkt lesen, sondern als Rahmen, in dem Gott das Verlangen nach seinem Sohn vertieft. Wo dieses Begehren bewahrt bleibt, wird jeder Schritt, so unscheinbar er auch wirkt, zu einem stillen Akt des Glaubens, der den Namen Gottes inmitten seines Volkes ehrt. Erbe und Gemeinschaft, wie unser Anteil an Christus mit dem Gemeindeleben verbunden ist. Auf die Bitte der Töchter Zelophehads folgt eine erstaunlich detaillierte Ordnung des Erbrechts, wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, dann sollt ihr sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Und wenn er keine Tochter hat, dann sollt ihr sein Erbteil seinen Brüdern geben. Und wenn er keine Brüder hat, dann sollt ihr sein Erbteil den Brüdern seines Vaters geben. Und wenn sein Vater keine Brüder hat, dann sollt ihr sein Erbteil seinem Blutsverwandten geben, der ihm aus seiner Sippe am nächsten steht, damit er es erbe. Hinter dieser Staffelung steht mehr als juristische Sorgfalt. Sie zeichnet ein Bild, das Erbe ist an Beziehungen des Lebens gebunden. Es bleibt innerhalb einer Familie, eines Stammes, einer konkreten Gemeinschaft verortet. Wir können den in 27, 1 bis 11 dargestellten Typus auf unsere heutige Lage als Gläubige anwenden. In Christus haben wir Anspruch auf die göttlichen Dinge. Wir müssen dieses Recht auf Erbe geltend machen und Gott wird unserem Ersuchen stattgeben. Es gibt jedoch eine Bedingung, wir dürfen nicht außerhalb unseres Stammes heiraten. Unser Stamm ist heute Christus und die Gemeinde. Geistlich gesprochen deutet der Vater auf das Haus hin, die Familie auf das Gemeindeleben, das Land auf Christus als unsere Fülle. Je näher die Lebensbeziehung, desto unmittelbarer der Anteil am Erbe. Deshalb wird am Ende des 4. Mosebuches präzisiert, dass die Töchter Zelophats zwar frei heiraten sollen, nur sollen sie der Sippe des Stammes ihres Vaters als Frauen zuteil werden, damit nicht ein Erbteil der Söhne Israel von Stamm zu Stamm übergehe. Das Land soll nicht aus der gegebenen Zuordnung herauswandern. Übertragen heißt das, unser Genuss Christi als unseres guten Landes entfaltet sich dort am reichsten, wo wir in der von Gott geschenkten Gemeinschaft bleiben, in die er uns gestellt hat, in Christus und in seinem Volk. Das Neue Testament beschreibt diese Wirklichkeit mit den Worten, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes. Erbe und Gemeinschaft gehören unauflöslich zusammen. Wer innerlich den Stamm wechselt, indem er sein Herz an andere geistliche Zentren bindet, sich der konkreten Gemeinschaft entzieht und sich aus der Hausordnung Gottes herauslöst, verliert nicht den objektiven Besitz an Christus, aber der lebendige Genuss wird blasser, fragmentierter, zufälliger. Wohingegen ein Leben in die konkrete Gemeinde, mit ihren Gaben und Begrenzungen, eingebunden ist, wird Christus in einer Breite erfahrbar, die ein Einzelner nie erschließen könnte. So wird der Kampf um das Erbe zugleich zu einem Kampf um die Gemeinschaft. Die Frage lautet nicht nur, habe ich Anteil an Christus, sondern ebenso, in welcher Beziehung lebe ich zu dem Haus, in dem dieser Anteil gelebt wird? Es ist eine stille, weitreichende Gnade, sich von Gott an einen bestimmten Stamm binden zu lassen, an konkrete Geschwister, an eine erfahrbare Ortsgemeinde. Dort, im Aufeinander angewiesen sein, wächst die Freude an dem Land, das Gott gibt. Und in dieser Freude reift etwas Fruchtbares, aus dem empfangenen Anteil wird ein Leben, das anderen Raum in demselben Erbe eröffnet. Und zu den Söhnen Israel sollst du Folgendes reden, wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, dann sollt ihr sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Und wenn sein Vater keine Brüder hat, dann sollt ihr sein Erbteil seinem Blutsverwandten geben, der ihm aus seiner Sippe am nächsten steht, damit er es erbe. Und das soll für die Söhne Israel zu einer Rechtsordnung werden, wie der Herr dem Mose geboten hat. Die Ordnung des Erbes in 4. Mose lädt ein, unser Verhältnis zu Christus und zu seiner Gemeinde nicht zu trennen. Wo das Herz am guten Land hängt, wird auch die Bindung an den Stamm, an den Gott uns gestellt hat, kostbar. Gemeinschaft wird dann nicht als Einschränkung, sondern als weite Landschaft erlebt, in der Christus vielfältig aufleuchtet. Wer sich innerlich neu als Mitbürger der Heiligen und Glied des Haushaltes Gottes versteht, entdeckt, dass der Genuss des Erbes kein privates Projekt ist, sondern eine geteilte Freude. Und gerade in dieser geteilten Freude gewinnt der geistliche Kampf ein anderes Gesicht, er wird zum gemeinsamen Halten dessen, was Gott gegeben hat, damit seine Fülle unter uns nicht nur bekannt, sondern sichtbar und erfahrbar wird. Herr Jesus Christus, du starker und treuer Bräutigam, wir danken dir, dass du uns in deiner Gnade in die Familie Gottes hineingestellt und uns ein ewiges Erbe in dir gegeben hast. Stärke in uns das Verlangen der Töchter Zelophats, damit wir deinen Namen, dein Haus und deinen Anteil über alle stellen. Wo wir uns schwach, randständig oder abgeschnitten fühlen, rufe uns neu in die lebendige Gemeinschaft mit deinem Volk und lass uns erfahren, wie dein göttliches Leben durch deine Gemeinde zu uns fließt. Erneuere unser Herz, dass wir unser Erbe in dir nicht preisgeben, sondern dich als unser gutes Land genießen und durch ein fruchtbares Leben deine Ehre sichtbar wird. Bewahre uns in der Gemeinschaft der Heiligen und erfülle uns mit der Hoffnung, dass keiner, der zu dir gehört, in deiner Geschichte vergessen bleibt. Amen.